Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wir sind, mehr recht als schlecht, wieder in den USA, nach einem sehr abenteuerlichen Trip aus Deutschland über England, eine Odyssee mit sehr vielen problematischen Begebenheiten, weil nämlich da Flüge ausgefallen sind. Wir hingen dann zunächst einmal in England fest, weil British Airways einfach ohne uns weitergeflogen sind und mussten dann auf eine andere Maschine ausweichen, mussten dann aber nach Los Angeles und nicht nach San Diego, wo es auch wieder eine Katastrophe gab, weil keiner so recht wusste, worum es eigentlich ging. Ein Gepäckstück blieb auch verloren. Also alles dies sind merkwürdige Dinge in dieser Welt, die eine gewisse Inkompetenz zeigen von Menschen, die eigentlich dazu da sind, solche Reisen reibungslos veranstalten zu können. Aber leider ist das nicht der Fall. Und ich habe natürlich mir auch noch gleichzeitig eine Erkältung zugezogen nach dem Fest und bin nach wie vor dabei, sie ein wenig zu überwinden. Also wenn ich jetzt hin und wieder huste, dann hoffe ich, dass Sie mir das vergeben werden. Die Frage war nämlich die, soll ich überhaupt eine Predigt machen diese Woche oder soll ich es versuchen, auch wenn es vielleicht mit ein paar Hindernissen vonstatten geht. Nun, Sie wissen ja, wie das alles hier zurzeit in Amerika aussieht mit den Kampagnen. Und es ist so, dass wir eigentlich in der jüngeren Geschichte der Vereinigten Staaten niemals eine Situation hatten, wo zwei Kandidaten aufgestellt wurden, die gleicherweise unbeliebt sind bei der Bevölkerung, die gleichermaßen als nicht glaubwürdig angesehen werden. Und egal, wer an die Macht kommt, und ich habe von vornherein gesagt, dass ich so eine gewisse Idee habe, wer an die Macht kommen wird, aber wie auch immer es sein mag, das wird den Untergang der Vereinigten Staaten von Amerika beschleunigen. Es ist gar keine Frage, dass dies geschehen wird. Wir gehen von zwei Kandidaten aus, die letztendlich zum dritten nuklearen Weltkrieg beitragen werden. Und beide Kandidaten beschuldigen sich auch gleichermaßen, dass der andere, die andere, das auch tun würden. Aber die Bibel zeigt dies deutlich, denn die Zeiten sind so nahe gerückt, dass wir nicht noch zig Jahre vor uns haben. Und wie die Welt verführt ist, im Hinblick auf die Politik, im Hinblick auf die Kandidaten, im Hinblick auf die Regierungssysteme, so ist die Welt auch verführt im Hinblick auf die Religion. Und heute möchte ich ein Thema anschneiden, das universell in einer gewissen Weise geglaubt wird. Es geht um die Unsterblichkeit der Seele. Ich habe am Laubhüttenfest, am letzten großen Tag, eine Predigt gegeben über das Gericht, das kommende Gericht, und habe auch von der Auferstehung von den Toten gesprochen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, nun gut, wenn es aber eine Auferstehung der Toten gibt, wieso dann eine unsterbliche Seele? Wenn der Mensch also stirbt, der Körper stirbt, die Seele lebt weiter, wieso muss es dann zu einer Auferstehung der Toten kommen? Gleichwohl ist die Idee der unsterblichen Seele eine universal akzeptierte Idee von nahezu allen Religionen. Ob es jetzt der Hinduismus ist, die sprechen ja von der Seelenwanderung und der Reinkarnation, der Wiedergeburt. Ob es jetzt, sagen wir einmal, das Christentum ist, sowohl die katholische Kirche als auch die griechisch-orthodoxe Kirche, die russisch-orthodoxe Kirche, natürlich auch die evangelische Kirche, die glauben alle an die Unsterblichkeit der Seele. Es gibt da nur sehr wenige Ausnahmen. Zum Beispiel die Siebenten-Tags-Adventisten glauben nicht daran. Und auch die Organisation der Kirche Gottes, die den Sabbat halten, glauben ebenfalls nicht daran. Aber das sind die Ausnahmen. Alle anderen scheinen daran zu glauben. Wenngleich zum Zeitpunkt der Reformation Martin Luther die Idee der Unsterblichkeit der Seele in Frage gestellt hat und gesagt hat, wieso soll es zu einer Unsterblichkeit der Seele kommen, wenn wir doch eine Auferstehung von den Toten haben. Aber die protestantische Kirche hat diese Bemerkung von Luther schnellstens wieder vergessen, ins Grab gelegt, damit man ja nicht irgendwo solche Aussagen heute wiederholen sollte. Nun, die katholische Kirche hat natürlich diese Idee aus dem Griechentum übernommen. Von Plato, von Origenes. Und die Griechen wiederum haben die Idee von den Ägyptern übernommen und den Babyloniern. Und interessant ist, dass das frühe Judentum nicht an die Unsterblichkeit der Seele geglaubt hat. Aber als dann die Juden in Kontakt kamen mit den Griechen nach der babylonischen Gefangenschaft, dann hat sich mehr oder weniger diese Idee durchgesetzt und heute glauben die meisten Juden an die Unsterblichkeit der Seele. Die Mohammedaner glauben auch daran. Und es gibt nur sehr wenige, die dies in Frage stellen. Aber worum es mir heute geht, ist die folgende Feststellung. Was sagt die Bibel eigentlich über die Seele? Spricht die Bibel von einer unsterblichen Seele? Spricht die Bibel überhaupt von einer Seele? Was ist darunter zu verstehen? Und so werden wir uns heute unvoreingenommen diese Stellen einmal in sowohl dem Alten als auch im Neuen Testament anschauen. Und wenn man richtig diese Stellen liest, so wie sie im Hebräischen und im griechischen Urtext geschrieben stehen, und nicht wie sie vielfach in deutschen Übersetzungen verunglimpft wurden, sodass man den wahren Ursprungsgehalt gar nicht mehr erkennen kann, dann muss man ganz klar und deutlich sagen, wenn man nicht Scheuklappen vor den Augen hat, dass die Bibel nirgendwo eine unsterbliche Seele lehrt. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Die Frage, die ich zunächst einmal stellen möchte, ist die: Haben Tiere unsterbliche Seelen? Nun, einige meinen sogar auch das. Natürlich, die Wiedergeburt geht ja davon aus, dass die Seele eines Menschen, wenn der Mensch stirbt, in den Körper eines Tieres hineinfahren mag. Aber die meisten würden das ablehnen. Nun, interessant ist, dass die Bibel etwas sehr Interessantes über Tiere schreibt. Nun, ich lese zunächst einmal von der revidierten Lutherbibel von 1984, habe aber auch mir eine Lutherbibel gekauft, die jetzt gerade herausgekommen ist, 2017, bisschen früher herausgekommen als 2017. Und dann natürlich auch die Lutherbibel von 2009. Und dann habe ich auch noch andere Übersetzungen, um Ihnen deutlich zu machen, wie der Urtext sein sollte und wie dann so die Übersetzungen das vernebelt haben, um da gewisse Ideen hinein zu katapultieren, um die Menschen irgendwo davon zu überzeugen, dass es eine unsterbliche Seele gibt. Nun, die Idee der unsterblichen Seele wird vielfach auf dreierlei Weise begründet. Zunächst einmal, es ist eine universale Idee, von daher muss sie richtig sein. So, dann hat man ja Begebenheiten gehabt mit den Geistern Verstorbener, von daher müssen die ja unsterbliche Seelen haben. Und da wird eine Stelle in Matthäus angeführt, so im Nachhinein, um das ein bisschen dann auch biblisch untermauern zu wollen. Und darauf werden wir dann noch eingehen. Zunächst einmal schauen wir uns 1. Mose Kapitel 1 an. Und da lesen wir über die Wiederherstellung der Erdoberfläche in 6 Tagen, nachdem die Erde wüst und leer wurde, wie es heißen sollte. Und da lesen wir in 1. Mose 1 und Vers 20, und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier. Und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Lebendigem Getier. Im Hebräischen steht für das Wort Getier Nefesh, N-E-P-H-E-S-H. Und diese Stelle und dieses Wort wird, wie wir sehen werden, kontinuierlich im Hebräischen mit Seele wiedergegeben. Im Hebräischen, nicht im Deutschen. Hier zum Beispiel wird übersetzt, das Wasser soll von lebendigem Getier wimmeln, im Hebräischen von lebendigen Seelen. Es bezieht sich hier aber auf Tiere. Vers 21. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt und so weiter und so fort. Auch hier wiederum geht es um das Getier, es geht also um die Seelen. Die neue Lutherbibel von 2017 schreibt, dass das Wasser von Lebewesen wimmelt. Aber wiederum, das griechische oder vielmehr das hebräische Wort hier ist Nefesh, Seele. Und dann in Vers 24, 1. Mose 1, Vers 24. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art. Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Mit anderen Worten, hier werden die Tiere erwähnt, die auf dem Erdboden leben. Auch hier werden sie mit Getier übersetzt im Deutschen, im Hebräischen Seele. Lebendige Seelen, was uns etwas sagt über Seelen. Hier werden sie mit lebendigen Seelen beschrieben. Und dann in Vers 30, in 1. Mose 1 und Vers 30, wo es heißt, aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Lebt, das Wort lebt. Auch hier wiederum im Hebräischen das Wort für Nefesh, Seele. Da wurden alle, die lebendige Seelen haben. Und interessant ist, wie hier die Schlachterbibel das übersetzt. Das möchte ich kurz einmal vorlesen. In 1. Mose 1 und in Vers 30. Das heißt, aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Also haben Sie das mitbekommen? In den Tieren, sowohl den Vögeln, den Fischen, den Tieren hier, die auf dem Erdboden leben, die haben lebendige Seelen. Unsterbliche Seelen? Keineswegs. Es sind lebendige sehen. Schauen wir uns nun 1. Mose 2 und Vers 7 an. Es geht hier um die Erschaffung des Menschen. 1. Mose 2 und Vers 7. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase, und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. So ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Lassen Sie mich noch einmal hier aus der Schlachterbibel dies zitieren, in Vers 7. Da heißt es zu Schluss dieser Stelle, so wurde der Mensch eine lebendige Seele. So wurde der Mensch eine lebendige Seele, als Gott ihm den Odem in die Nase blies. Die Lutherbibel von 2009 übersetzt ebenfalls eine lebendige Seele. Die Lutherbibel von 1984 schreibt lebendiges Wesen. Warum? Warum nicht lebendige Seele? Wenn der Mensch eine lebendige Seele wurde, nachdem er bereits erschaffen worden war, bedeutet dies, dass bevor der Atem in ihn eingeblasen wurde, er eine tote Seele war. Und wenn der Atem den Menschen verlässt, wenn dieser Vorgang der Oxidierung aufhört, dann wird der Mensch wieder zu einer toten Seele. Nirgendwo heißt es, dass diese lebendige Seele weiter lebendig bleibt, wenn der Mensch zu atmen aufhört. Und schauen wir uns einmal an, wie die Seele hier auch definiert wird. In 1. Mose Kapitel 9. Und wie gesagt, in all diesen Stellen steht das hebräische Wort Nefesh oder Nefesh. 1. Mose 9, Vers 4. Allein esset das Fleisch nicht in seinem Blut, in dem sein Leben ist, heißt es hier in der Lutherbibel. Aber es geht um die Seele, denn das Wort für Leben ist wiederum das Wort Nefesh, Seele. Also dieser Oxidierungsvorgang, der Sauerstoff und das Blut, das zirkuliert, alles dies machen die Seele aus, machen den Menschen zu einer lebendigen Seele. Wenn der Mensch zu viel Blut verliert, dann stirbt er ebenfalls und wird dann zu einer toten Seele. In 3. Mose 17, 3. Mose 17 und Vers 11. 3. Mose 17 und Vers 11. Denn des Leibes Leben, Seele, ist im Blut. Und ich habe es euch für den Altar gegeben, damit ihr dadurch entsühnt werdet. Denn das Blut ist die Entsühnung, weil das Leben in ihm ist. Die Seele ist im Blut. Schauen Sie, das deckt sich nicht mit dieser Vorstellung einer unsterblichen Seele im Menschen. Keiner sagt, die unsterbliche Seele sei im Blut. Nein, es geht um diese physischen Komponenten, die den Menschen ausmachen, die die Tiere auch haben, sodass sie leben, solange wie sie diese Komponenten haben. Und so sollte es uns nicht verwundern, wenn wir jetzt zu 1. Mose 12 zurückgehen, dass Menschen mit Seelen identifiziert werden. Die Menschen sind die Seelen. 1. Mose 12 und Vers 5. So nahm Abraham Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, um die Leute, die sie erworben hatten, in Haran und zogen aus, um ins Land Kanaan zu reisen. Die Leute, heißt es hier. Die Seelen, heißt es im Hebräischen. Das sind die Leute, die Seelen. Und wir lesen dies auch in 1. Mose 46 und in Vers 7. 1. Mose 46 und Vers 7. Seine Söhne und seine Enkel, seine Töchter und seine Enkelinnen und seine ganze Nachkommenschaft brachte er mit sich nach Ägypten. Nachkommenschaft, seine ganzen Seelen, wiederum im Hebräischen. Also die Seele wird mit dem Menschen identifiziert. Sie sind identisch. Das ist genau das Gleiche. Und in 2. Mose 12, jetzt möchte ich einmal die Lutherbibel von 2009 aufschlagen. 2. Mose 12, und ich lese jetzt Vers 15. Da wird diese Stelle nämlich wie folgt übersetzt. 2. Mose 12 und in Vers 15. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Es geht hier um die Tage der ungesäuerten Brote. Schon am ersten Tage sollt ihr den Sauertag aus euren Häusern tun. Denn wer gesäuertes Brot isst, vom ersten Tage an bis zum siebten, dessen Seele soll aus Israel ausgerottet werden. Die Seele, der Mensch, soll ausgerottet werden. Deutet darauf hin, dass die Seele durchaus sterblich ist. Ist, nicht unsterblich ist, wenn die Seele ausgerottet werden soll. Und in 3. Mose 5, kehre ich jetzt zu der revidierten Lutherbibel von 84 zurück, 3. Mose Kapitel 5 und lesen wir Vers 2. Und ich lese diese Stellen bewusst, um Ihnen zu zeigen, wie die deutschen Übersetzungen das ein wenig verdreht und verschleiert haben. Aber so heißt es im Urtext nämlich nicht. Aber es heißt hier in 3. Mose 5 und Vers 2, wenn jemand etwas Unreines anrührt, oder Vers 3, wenn er einen Menschen in dessen Unreinheit anrührt, aber das sind natürlich jetzt vorübergehende rituale Satzungen, gleichwohl geht es mir darum, in Vers 2, wenn jemand etwas Unreines anrührt, das Wort jemand ist Seele. Also wenn eine Seele etwas Unreines anrührt, und die wird definiert in Vers 3, einen Menschen. Mit anderen Worten, es geht um einen Menschen, eine Seele rührt einen anderen Menschen, eine andere Seele an. Und dann sollten dann gewisse Dinge geschehen. Aber hier heißt es jemand, niemand würde darauf kommen, dass hier das Wort jemand, eine Übersetzung des Griechischen und des hebräischen Wortes, für Seele ist. Um es jetzt ganz deutlich zu machen, schauen wir uns Hesekiel Kapitel 18 an. Und ich lese es wiederum aus der Lutherbibel von 2009 vor, die es richtig hat. Die revidierte Lutherbibel von 84 hat es falsch, total falsch, verschleiert es, was hier gesagt wird. Aber in Hesekiel 18 und Vers 4 in der Lutherbibel von 2009 heißt es wie folgt. Denn siehe, alle Seelen sind mein. Die Seele des Vaters ist mein, wie die Seele des Sohnes. Welche Seele sündigt, die soll sterben. Es wird nicht von einer unsterblichen Seele gesprochen. Die Seele, die sündigt, der soll, die oder das soll sterben. Also die Seele, mit Antworten der Mensch. Der Mann, die Frau, das Kind. Die Seele, die sündigt, die soll sterben. Der Mensch, der sündigt, er soll sterben. Und es wird wiederholt. Um es ganz deutlich zu machen für diejenigen, die vielleicht an eine unsterbliche Seele glauben mögen, Vers 20. Denn eine Seele, die sündigt, die soll sterben. Der Sohn soll nicht die Schuld des Vaters tragen, der Vater soll nicht die Schuld des Sohnes tragen, sondern die Gerechtigkeit des Gerechten soll über ihm sein und die Ungerechtigkeit des Ungerechten soll über ihn sein. Die Seele, die sündigt, sie soll sterben, eine sehr wichtige Schlüsselstelle in Hesekiel 18, die uns beweist, dass laut Bibel die Seele keineswegs unsterblich ist. Es gibt weitere, viele weitere Stellen, die dies nahelegen und zeigen. Zum Beispiel lese ich jetzt einmal 2. Mose 31 vor, auch wiederum aus der Lutherbibel von 2009. Sie können das in der revidierten Lutherbibel von 84 vergleichen und den Unterschied deutlich erkennen. In 2. Mose 31 und lesen wir einmal Vers 14. 2. Mose 31 und in Vers 14. Darum haltet den Sabbat, denn er soll euch heilig sein. Wer ihn nicht heiligt, der soll des Todes sterben. Jeder, der an ihm eine Arbeit tut, dessen Seele soll aus seinem Volke ausgerottet werden. Hier haben wir es wieder. Derjenige, der den Sabbat nicht hält, obwohl er es besser weiß, der soll aus dem Volk ausgerottet werden. Eine weitere Stelle, wiederum aus der Lutherbibel von 2009 zitiert, findet sich in Psalm 22. Psalm 22 und lesen wir einmal Vers 21. Psalm 22 und Vers 21. Da heißt es, errette mein Leben vor dem Schwert, meine einsame Seele aus der Gewalt der Hunde. Schauen Sie, wie Seele und Leben identisch sind. Ich hatte ja auch mal Predigten gegeben über das hebräische Reimsystem. Und hier ist es ein solches Beispiel, wo der erste Satzteil mit dem zweiten Satzteil erklärt wird. Das Leben ist die Seele. Und sie muss errettet werden. Im Psalm 22 und Vers 30, mit anderen Worten, wenn sie nicht sterben soll, dann muss sie errettet werden. Psalm 22 und Vers 30. Man könnte jetzt irgendwelche der drei Übersetzungen, die ich hier zitiert habe, oder vier vorlesen. Ich lese hier wiederum aus der Lutherbibel von 2009, was jetzt vor mir liegt. Alle Mächtigen auf Erden werden essen und ihn anbeten. Vor ihm werden alle, die im Staub liegen und die kümmerlich leben, die Knie beugen, die kümmerlich leben. Aber wiederum, das Wort hier ist Seele. Mit Antworten, die als Seelen kümmerlich existieren. Die werden die Knie beugen. Eine interessante Stelle findet sich in Hiob Kapitel 7 und Vers 15. Und jetzt möchte ich hierzu einmal die neue Lutherbibel von 2017 aufschlagen. Hiob 7 und in Vers 15. Da wird Folgendes gesagt. Dass meine Seele sich wünschte, erwürgt zu sein, und mein Leib wünschte den Tod. Auch hier wiederum dieses Parallelsystem. In diesem Fall wird hier die Seele mit dem Leib gleichgesetzt und verwünscht zu sein oder erwürgt zu sein mit dem Tod. Das ist genau der gleiche Gedanke. Aber hier wird es auch wiederum deutlich, dass die Seele keineswegs unsterblich ist. Kehren wir zurück zu 5. Mose 19 in der Lutherbibel von 1984. Ich könnte die anderen auch lesen. 5. Mose 19 und Vers 11. Wenn aber jemand Hass trägt gegen seinen Nächsten und lauert auf ihn und macht sich über ihn her und schlägt ihn tot und flieht in an diese Stätte, so sollen die Ältesten dieser Stadt hinschicken und ihn von da holen lassen und ihn in die Hände des Bluträchers geben, dass er sterbe. Schlägt ihn tot. Schlägt die Seele tot, wörtlich übersetzt. Das Wort ihn ist Seele. Auch hier wiederum. Das könnten Sie aus dem deutschen Text gar nicht ersehen. Sie müssen schon in den Urtext hineinsteigen, um zu sehen, wie das im Hebräischen geschrieben steht. Die Seele wird totgeschlagen. Der Mensch wird totgeschlagen. Die Seele ist der Mensch. Immer und immer wieder wird dies deutlich. Ich möchte jetzt Jesaja 53 aus der Schlachterbibel vorlesen, eine Stelle, die sich auf Jesus Christus bezieht, in einer Prophezeiung. Jesaja 53, und ich lese jetzt einmal Vers 12. Jesaja 53 und Vers 12. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, und er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tode preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Jesus Christus hatte keine unsterbliche Seele. Jesus Christus, als er ein Mensch wurde, starb, gab seine Seele in den Tod. Nicht, weil er gesündigt hätte, aber er übernahm die Sünden aller, die sich an ihn wenden würden, und hat die Sünden aller vergeben, den Tod, die Todesstrafe für die Sünde, für sie bezahlt. Aber das Prinzip ist wiederum das gleiche. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Jesus Christus übernahm unsere Sünden, trug unsere Sünden und starb. Seine Seele war keineswegs unsterblich. Er war die Seele, die starb. Und er war tot. 3 Tage und 3 Nächte war er tot im Grab. Und wenn er es nicht war, dann haben Sie und ich keinen Erlöser. Dann leben wir nach wie vor in Ihren Sünden, in unseren Sünden. Wenn Christus nicht auferstanden ist von den Toten, haben wir keinen Erlöser. Auferstanden von den Toten. Er musste sterben. Und so gibt es weitere viele Stellen, die uns beweisen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht die Zeit überschreite, aber es gibt zum Beispiel Stellen, die sich auf tote Seelen beziehen. Lesen wir nur eine. In 3. Mose 19 und Vers 28. In 3. Mose 19 und Vers 28. Ich zitiere das wieder aus der revidierten Lutherbibel von 84. 3. Mose 19 und Vers 28. Ich habe noch viele weitere mehr Stellen hier, aber ich kann die nicht alle jetzt Ihnen lesen, weil dann haben wir wieder nicht genug Zeit. In 3. Mose 19, Vers 28, da heißt es, ihr sollt eines Toten willen an eurem Leibe keine Einschnitte machen, noch eure oder euch Zeichen einätzen, ich bin der Herr. Das würde auch heute Tätowierungen verbieten. Tätowieren ohnehin sehr gesundheitsschädlich, aber diese Stelle zeigt uns zum Beispiel, dass es verkehrt ist, absolut Sünde ist, sich tätowieren zu lassen. Nur die sich tätowiert haben lassen, bevor sie zur Wahrheit gekommen sind, da ist nicht viel dran zu tun. Aber jemand, der die Wahrheit kennt, sollte in keiner Weise dann auf einmal sich da Tätowierungen machen. Aber es geht mir hier jetzt um diese Stelle, wo es heißt, dass man sich um eines Toten willen, dies nicht tun soll, um eines Toten willen, einer toten Seele willen. Das ist hier gesagt, eine tote Seele. Es gibt also lebendige Seelen, wenn der Mensch lebt, und es gibt tote Seelen, wenn der Mensch tot ist. Die Seele lebt nicht weiter irgendwo, schwebt in der Gegend herum, geht in den Himmel, in die Hölle oder was immer. Die Seele ist der Mensch. Der Mensch stirbt, die Seele stirbt. Und so gibt es viele Stellen, die die Seele, das Wort Nefesh, mit Toten identifizieren, mit Leichnamen, wie es auch übersetzt wird in einigen der Übersetzungen. In 1. Mose 12 und Vers 13 lesen wir eine weitere Stelle, wiederum aus der Lutherbibel von 2009. 1. Mose 12 und Vers 13. Und wenn Ihnen das ein bisschen schnell geht, naja, Sie haben ja einen Knopf, auf den Sie nachher dann drücken können, auf eine Taste, dann halten Sie halt die Predigt an, wenn Sie sich gemütlich zu Hause noch einmal anhören, schreiben sich die Stellen auf, schlagen Sie sie nach und dann fahren Sie fort mit der Predigt. 1. Mose 12 und in Vers 13. Das ist jetzt der Abraham, der sagt, sag doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele um deinetwillen am Leben bleibt. Meine Seele am Leben bleibt. Also wenn er sterben würde, dann würde seine Seele nicht am Leben bleiben, dann wäre die Seele tot. Ganz eindeutig. Ich meine, wie kann man solche Stellen lesen und nicht begreifen, was das Alte Testament, und wir kommen auf das Neue noch gleich zu sprechen, von der Seele zu sagen hat. Seele wird auch manchmal mit Emotionen beschrieben. Man kann das vielleicht so verstehen, dass ja der Mensch die Seele ist und der Mensch hat Emotionen. Und so lesen wir einmal in 5. Mose 12, auch hier wiederum aus der Lutherbibel von 2009, die das nämlich ganz gut bringt, besser als die revidierte von 84 und auch besser als die neue von 2017. In 5. Mose 12 und Vers 20, 5. Mose 12 und Vers 20, da sagt Gott, durch Mose, wenn aber der Herr, dein Gott, deine Grenzen erweitern wird, wie er dir verheißen hat, und du sagst, ich will Fleisch essen, weil deine Seele Fleisch zu essen begehrt, so ist Fleisch nach aller Lust deiner Seele. So, die Seele hat Lust, Fleisch zu essen. Hört sich nach einer sehr interessanten, nicht physischen, unsterblichen Seele an. Die Seele hat Gelüste. Der Mensch hat Gelüste. Das ist damit gemeint. Und wenn wir dann lesen in 5. Mose 6 und Vers 5, eine Stelle, die wir alle kennen, dass wir Gott lieben sollen von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller unserer Kraft. Es bezeichnet den gesamten Menschen. Der Mensch, der gesamte Mensch soll Gott lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft. Und wenn Sie sagen, die Seele ist unsterblich, ist dann die Kraft auch unsterblich, ist dann das Herz auch unsterblich? Nein, natürlich nicht. Es bezieht sich auf die Gesamtheit des Menschen. In Sprüche 12, Vers 10, eine weitere interessante Stelle. Wir hatten das eben ja bereits schon gesehen, dass sich das Wort Seele auf Tiere beziehen kann. Und hier ist eine weitere Stelle, die das tut. Sprüche 12 und Vers 10. Der Gerechte erbarmt sich seines Viehs, heißt es hier. Aber das Herz der Gottlosen ist unbarmherzig. Wörtlich, der Gerechte erbarmt sich der Seele seines Viehs. Wiederum das Wort Nefesh. Wenn Sie mir nicht glauben, schauen Sie sich die Stellen selbst in einer Konkordanz später an. Nefesh, das Vieh hat Seele. Das Vieh ist die Seele. In anderen Worten, der Gerechte erbarmt sich des Lebens seines Viehs. Nicht nur unbedingt des Weiterlebens, sondern auch, er wird nicht das Vieh oder sein Vieh in eine Situation bringen, wo es leidet, diese schrecklichen Massentierhaltungsgeschichten, wo die Tiere regelrecht gequält werden. Alles dies hat mit Gerechtigkeit in keinster Weise etwas zu tun. Nun möchte ich eine Stelle aus der neuen Lutherbibel vorlesen, der 2017 Lutherbibel, in Hiob Kapitel 12. Denn hier wird das einmal sehr schön übersetzt. Hiob Kapitel 12 und Vers 10. Hiob 12 und Vers 10. In Vers 9 heißt es, wer erkannte nicht an all dem, dass des Herrn Hand das gemacht hat, Vers 10, dass in seiner Hand ist die Seele von allem, was lebt. In seiner Hand auch der Geist im Leib eines jeden Menschen. Schauen Sie, hier wird eine Unterscheidung getroffen zwischen Seele und Geist. Der Mensch ist die Seele. Und die Seele, der Mensch, ist in der Hand Gottes. Aber der Mensch hat auch einen Geist, den sogenannten Geist im Menschen, der ihn vom Tier unterscheidet. Und unsere Broschüre über die Evolution erklärt dies sehr nachdrücklich. Aber alles das, denn auch der Geist ist Teil des Menschen, wenn der Mensch stirbt, dann kehrt der Geist zwar zu Gott zurück, der ihn gegeben hat, wie es heißt, aber nicht als ein weiteres Wesen, Wenn der Mensch stirbt, ist der Mensch tot. Aber der Mensch hat einen Geist. Und dieser Geist ist es, der alles das, was wir in unserem Leben erfahren, quasi aufzeichnet. Und es ist durch diesen Geist, wo alles aufgezeichnet wird, wo dann nachher der Mensch auferweckt werden kann. Und dieser Geist wird dann in den Menschen, der auferweckt wird, hineingegeben. Aber dies ist ein anderes Thema. Es geht mir aber um die Frage der Seele heute. Und so möchte ich hier eine Stelle aus Psalm 30 vorlesen in Vers 4. Und bleiben wir jetzt gleich bei der Neuen Lutherbibel von 2017. Im Psalm 30 und Vers 4, da wird nämlich noch so allerlei gesagt über die Seele. Und was mit der Seele geschieht, wenn der Mensch stirbt. Psalm 30 und Vers 4. Herr, du hast meine Seele geführt aus dem Reich des Todes. Du hast mich aufleben lassen unter denen, die in die Grube fahren. Reich des Todes, sehr schlecht übersetzt. Es wird also ein bisschen poetisch dargestellt im Deutschen, aber im Hebräischen heißt es ganz einfach, schlicht und ergreifend, Sheol, dann aber das Grab. Du hast mich errettet von dem Grab. Meine Seele errettet von dem Grab, in anderen Worten, vom Tode, ist das, was hier in Psalm 30 gesagt wird. Und wenn wir uns nun einige Stellen anschauen, dann müssten wir auch klar und deutlich erkennen, dass wenn der Mensch stirbt, dann ist der Mensch tot, ohne Bewusstsein. Seine Seele ist tot. Sie lebt nicht in irgendeiner Form weiter. In Prediger Kapitel 9, und lesen wir einmal Vers 10. Prediger 9 und Vers 10. Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu, denn bei den Toten, zu denen du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit. Die Seele, die angeblich ja unsterblich ist, die hat dann kein Tun, kein Denken, keine Erkenntnis, keine Weisheit. Nein, weil der Mensch ist tot. Die Seele ist tot. Lebt nicht bewusst weiter. Prediger 9 und Vers 5. Denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen nichts. Die Toten wissen nichts, sie haben kein Bewusstsein. Sie liegen tot im Grab. In Psalm 94, ich lese das jetzt wiederum aus der Lutherbibel von 2009 vor, Psalm 94 und Vers 17. Psalm 94 und lesen wir Vers 17. Wenn der Herr mir nicht geholfen hätte, läge meine Seele längst in der Stille. Ja, der Mensch läge bei den Toten. Da ist es still, weil da ist kein Denken, kein Bewusstsein, nichts. Ist auch keine Hölle, wo die Menschen vor lauter Qualen schreien, weil sie gemartert werden. Nein, alles dies sind falsche Ideen, die nicht aus der Bibel stammen. In Psalm 6 und Vers 6, wiederum hier aus der Bibel von 84, der Lutherbibel von 1984, Psalm 6 und Vers 6. Im Tode gedenkt man deiner nicht. Wer wird dir bei den Toten danken? Oh, also die Heiligen, die gestorben sind, die angeblich jetzt im Himmel sind, weil sie eine unsterbliche Seele haben, würden sie Gott nicht danken? Würden sie nicht Gott gedenken, weil sie ja doch Heilige sind? Nein, weil sie eben nicht im Himmel sind. Die Heiligen, die gestorben sind in Christus, liegen tot im Grab, warten auf die Auferstehung von den Toten. Das heißt, im Tode gedenken sie Gott nicht. Natürlich nicht, sie haben kein Bewusstsein. Sie schlafen einen Schlaf ohne Bewusstsein, aus dem sie auferweckt werden müssen. Und es geschieht, weil sie kein Bewusstsein haben, ihrem Bewusstsein gemäß in der nächsten Sekunde ihrer Existenz sozusagen. In Jesaja 38 lesen wir dies aus der Lutherbibel von 2017. Jesaja 38 und Vers 18. Jesaja 38 und Vers 18. Denn die Toten loben dich nicht, und der Tod rühmt dich nicht, und die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Treue. Genau wiederum der gleiche Gedanke. Die Toten sind tot. Sie loben Gott nicht. Und wenn man immer noch nicht das glaubt, dass das das ist, was die Bibel lehrt, dann schauen wir uns Psalm 115 an. Psalm 115 und Vers 17. wo es heißt, die Toten werden dich, Herr, nicht loben. Keiner, der hinunterfährt in die Stille. Der Tod wird mit Stille verglichen. Man schläft als Toter. Man lobt Gott nicht im Tode, weil man eben kein Bewusstsein hat. Im Psalm 146 und Vers 4, und auch dies möchte ich jetzt wiederum aus der neuen Lutherbibel von 2017 vorlesen. Psalm 146 und in Vers 4, da heißt es, denn des Menschen Geist muss davon. Wie ich sagte, wenn der Mensch stirbt, kehrt der Geist des Menschen zurück zu Gott, der ihn gegeben hat, wird aufbewahrt im Himmel, aber ohne Bewusstsein, bis es zum Zeitpunkt der Auferstehung dazu kommt, dass dieser Geist dann in den auferweckten, wiedererschaffenen Körper getan wird. Des Menschen Geist muss davon und er muss wieder zur Erde werden. Er, der Mensch, die Seele, muss wieder zur Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne. Also die Zusammenfassung im Alten Testament ist klar und deutlich die, dass die Seele der Mensch ist. Mit Emotionen, mit Empfindungen. Dass die Seele ein lebendiges Wesen beschreibt, wenn die Seele lebt. Ein totes Wesen, wenn das Wesen gestorben ist. Die Seele ist nicht unsterblich. Die Seele, die sündigt, sie wird sterben. Und sie wird den Schlaf des Todes schlafen, um dann auferweckt zu werden, wenn es um die Menschen geht, zum Zeitpunkt des Gerichts. Also alles dies wird klar und deutlich im Alten Testament beschrieben. Nirgendwo auch nur ein Fingerzeig darauf, dass die Seele in irgendeiner Form unsterblich wäre und nach dem Tode weiterlebt. Nun, wie sieht es im Neuen Testament aus? Im Neuen Testament wird aber doch sicherlich dann eine unsterbliche Seele gepredigt, oder nicht? Im Neuen Testament steht für das Wort Seele das Wort Psyche, P-S-Y-C-H-E, und da kommen natürlich auch Worte her wie psychologisch und so weiter und so fort. Aber schauen wir uns einmal an, wie die Schriften des Neuen Testamentes die Seele beschreiben. Offenbarung Kapitel 8, Offenbarung Kapitel 8 und in Vers 9 zunächst einmal. Fangen wir wieder mit den Tieren an. Offenbarung 8 und Vers 9. Der dritte Teil der lebendigen Geschöpfe im Meer starb, nachdem gewisse Plagen eingeführt werden. Der dritte Teil der lebendigen Geschöpfe. Das Wort im griechischen Psyche, der lebendigen Seelen. Also lebendige Seelen, hier auf Tiere bezogen, sterben, wenn diese Plagen einsetzen. In Offenbarung 16 und Vers 3. Und der zweite Engel goss aus seine Schale ins Meer und es wurde zu Blut wie von einem Toten und alle lebendigen Wesen im Meer starben. Diese schrecklichen Ereignisse werden in Kürze über uns hereinbrechen, nebenbei gesagt. Aber es geht hier um alle lebendigen Wesen, alle lebendigen Seelen, sollte es übersetzt werden, Psyche im Griechischen. Die Lutherbibel von 2009 übersetzt 1. Korinther 15 genau, wie es im Alten Testament auch geschrieben steht. Einige deutsche Übersetzungen, die wollten das ein bisschen verschleiern wieder. Aber hier schauen wir uns 1. Korinther 15 an und Vers 45, wie geschrieben steht. Der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele. Wird 1. Mose hier zitiert, was wir eben ja gelesen haben. Und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, als ihm der Atem des Lebens eingehaucht wurde. Zuvor war er eine tote Seele, als er starb, wurde er wieder zu einer toten Seele. In 1. Petrus Kapitel 3 und Vers 20. 1. Petrus Kapitel 3 und Vers 20. Es geht hier um die Flut. Als Gott harrte und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, heißt es hier, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Also hier wird das Wort Psyche richtig mit Seele übersetzt. In den anderen Stellen, die wir gerade gelesen haben, aber nicht. Warum wohl nicht? Warum wohl nicht? Haben die Übersetzer vielleicht das so übersetzt, weil sie an eine unsterbliche Seele glaubten und meinten, sie könnten natürlich nicht Tiere mit Seele übersetzen. Aber in Offenbarung 18 und Vers 13 wird noch etwas gesagt. Offenbarung 18 und in Vers 13. Es geht hier um das babylonische System, ein schreckliches System, wie es in der Bibel beschrieben wird. Diese letzte Auferstehung dieses babylonischen Systems, des ehemaligen Römischen Reiches, findet zurzeit in Europa statt. Und es wird nicht mehr so lange dauern, bis dann das Tier erscheinen wird, ein charismatischer politischer Führer, der diese Neuerschaffung beherrschen wird. Und dann wird die große Trübsal beginnen. Aber in 4. Offenbarung 18 und Vers 13 lesen wir, was alles mit diesem babylonischen System gehandelt wird. Zimt und Balsam und Räucherwerk und Myrrhe und Weihrauch und Wein und Öl und feinstes Mehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen von Menschen. Zunächst wird von Leibern gesprochen. Man könnte sagen, Teile des Leibes werden verkauft, Organe und so weiter und so fort. Und dann die Seelen von Menschen, mit anderen Worten, der gesamte Mensch. Sklaverei wird hier auch beschrieben. Und alles das wird noch kommen. In Römer 2, Vers 9 finden wir eine weitere interessante Stelle. Römer 2 und Vers 9. Da sagt Paulus, Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun. Zuerst der Juden und ebenso der Griechen. So schreibt es die Lutherbibel von 1984. Nun, die Bibel von 2017 und auch von 2009, die schreiben einfach Trübsal und Angst über alle Menschen. Aber Seele wird hier erwähnt. Es geht aber um die Gesamtheit des Menschen. Nichts ist ausgenommen. Damit wird nicht irgendwo etwas gesagt, dass da eine Unterscheidung getroffen werden sollte. Und wie wir eben auch schon bereits im Alten Testament gesehen haben, kann die Seele etwas gelüsten, weil der Mensch etwas gelüstet. Und so lesen wir in Offenbarung 18 und Vers 14. Und wie gesagt, ich kann Ihnen natürlich nicht alle Stellen vorlesen, wo das Wort Seele im Griechischen und auch im Hebräischen genannt wird, aber das sind die klaren, deutlichen Prinzipien hier. Offenbarung 18 und in Vers 14. Und das Obst, an dem deine Seele Lust hatte, ist dahin. Also wiederum die Seele gelüstet, der Mensch gelüstet. Und das ist hier der Untergang von Babylon, der beschrieben wird, der auch noch kommen wird dann nach dieser schrecklichen Zeit der großen Trübsal. Nun, eine Stelle hier, die erwähnt wird, um deutlich zu machen, dass die Seele unsterblich sein soll und nur ein Teil des Menschen sein soll, findet sich in 1. Thessaloniker Kapitel 5. Schlagen wir die einmal auf. 1. Thessaloniker Kapitel 5 und Vers 23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Das Wort Geist ist eine Übersetzung des griechischen Wortes Pneuma, das Wort Seele Psyche und das Wort Leib Soma. Mit anderen Worten, die Gesamtheit des Menschen wird hier wiederum hier angesprochen, wird unterteilt in den geistlichen Bereich, in den psychischen Bereich und in den körperlichen Bereich. Seele hier steht grundsätzlich für zeitweiliges physisches Leben. Dieses zeitweilige physische Leben soll bewahrt werden, der Leib soll bewahrt werden, der Geist soll bewahrt werden, hin für die Ankunft Jesu Christi. Und wenn wir uns nun in diesem Zusammenhang Matthäus Kapitel 6 anschauen, Matthäus 6 und Vers 25, ich lese wiederum aus der revidierten Lutherbibel von 84, Matthäus 6 und Vers 25, da heißt es, darum sage ich euch, sorget nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Wo das Wort Leben hier erwähnt wird, geht es wiederum um das Wort Psyche. Zweimal steht das Wort Psyche, wird hier mit Leben übersetzt, kann auch mit Seele, natürlich sollte mit Seele übersetzt werden. Mit anderen Worten, sorgt nicht um eure Seele, was ihr essen und trinken werdet. Die Seele wird klar und deutlich in Zusammenhang gebracht mit dem physischen Essen und Trinken. Wiederum das Wort Seele, Psyche, das Wort Leib, Soma. Aber weder Leib noch Seele sind unsterblich. Schauen Sie, in Römer Kapitel 6 und Vers 12 wird etwas über den Leib gesagt. Römer 6 und Vers 12. Wenn das eine nicht unsterblich ist, warum ist das andere dann auf einmal unsterblich? Römer 6 und Vers 12, wo wir lesen, so lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib. Schauen Sie, der Leib ist sterblich, die Seele ist sterblich. Die Seele ist der Mensch. Und wenn mit Leib in Verbindung gebracht, bezieht sich mehr auf die psychosomatischen Aspekte des Menschen. Aber gleichwohl Teil des Menschen. In Offenbarung 12 und Vers 11 eine weitere Stelle, wo das Wort Psyche oder Seele beschrieben wird. Offenbarung 12 und Vers 11. Wiederum aus der revidierten Lutherbibel von 84. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut, die wahren Christen, die sich nicht von Satan haben überwinden lassen, sondern haben Satan überwunden, durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Im Griechischen haben ihre Seele nicht geliebt bis hin zum Tod, haben sich sogar geopfert, sind sogar getötet worden, um des Zeugnisses Christi willen. Das ist das, was hier gesagt wird. In Matthäus Kapitel 16, je nachdem, welche Übersetzung Sie benutzen, findet sich auch wiederum eine totale Ungereimtheit, weil gewisse Dinge total wieder verschleiert werden, wie es hier übersetzt wird. Ich lese zunächst einmal Matthäus 16 vor, die Verse 25 bis 26, aus der revidierten Lutherbibel von 84. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Vers 26, was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? In jedem Falle, wo hier das Wort Leben in Vers 25 und das Wort Seele in Vers 26 beschrieben steht, steht das Wort Psyche. Warum also jetzt die Unterscheidung? Warum wird in Vers 25 von Leben gesprochen und in Vers 26 von Seele, als ob das etwas anderes wäre? Nein, es geht darum in Vers 25, wer seine Seele erhalten will, der wird sie verlieren. Wer aber seine Seele verliert, um meinen Willen, der wird sie finden. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder wie kann der Mensch geben, oder was kann er geben, womit er seine Seele auslöse? Das wäre konsequent. Das wäre konsequent. Und dann würde sich auch in keinster Weise ein Irrtum einschleichen, dass irgendwo jetzt die Seele unsterblich wäre. Die Seele stirbt, der Mensch stirbt. Und der Mensch kann von sich aus den Tod nicht verhindern. Und wenn Jesus Christus nicht für uns gestorben wäre und unsere Sünden durch seinen Tod vergeben hätte, dann würde der Mensch den ewigen Tod sterben. Hätte keinerlei Hoffnung auf ein Weiterleben. Der Mensch von sich aus kann sein Leben nicht auslösen, ist das, was Christus hier sagt. Aber wie gesagt, in der Übersetzung kommt das gar nicht so zum Ausdruck. Lukas Kapitel 12, eine weitere interessante Stelle. Lukas 12, die Verse 18 bis 20. Lukas 12 und Vers 18. Aus der revidierten Lutherbibel von 84 zitiert. Lukas 12 und in Vers 18. Das ist der sogenannte reiche Kornbauer, der so viel hatte, der wusste nicht wohin mit dem ganzen Korn. Und er sprach, das will ich nun tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn, meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, Vers 20, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast. Mit anderen Worten, er wird sterben. Die Seele stirbt. Der Mensch stirbt. Und alles das, was er angehäuft hat, was wird damit geschehen? Man nimmt nichts mit sich, wenn man stirbt, wie so schön heißt. Aber eines nimmt man mit sich. Den Charakter, den man gebildet hat in diesem Leben, der durch den Geist der Menschen aufgezeichnet wird, den nimmt man mit sich. Der bleibt zunächst einmal bestehen. Nun, diejenigen, die in der sogenannten dritten Auferstehung hochkommen und dann sterben, weil sie die unvergebbare Sünde begangen haben, da wird auch der Geist vernichtet werden, da wird alles aufhören. Aber zunächst einmal wird der Geist des Menschen bei seinem Tode von Gott bewahrt, aber nicht als ein bewusstes Lebewesen. Der Mensch stirbt, er ist tot. Aber wie gesagt, das Wort Seele hat nichts zu tun mit irgendwelcher Unsterblichkeit. Die Lutherbibel von 2009 übersetzt Apostelgeschichte 2 und Vers 27 wie folgt. Apostelgeschichte 2 und Vers 27. Wir hatten ja davon gelesen, dass Jesus Christus seine Seele in den Tod gegeben hat. Er starb. Und hier wird aber Folgendes jetzt ergänzt, in Apostelgeschichte 2, Vers 27. Da wird jetzt Christus zitiert, der Folgendes sagt. Natürlich war es Petrus, der jetzt diese Stelle zitiert, aber es war damals von Christus so eingegeben worden, auch schon im Alten Testament. Denn du wirst meine Seele nicht dem Tode überlassen und auch nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Jesus Christus war für 3 Tage tot im Grabe und er stieg dann aus dem Grabe, wurde auferweckt und war noch nicht verwest. Der Körper war noch nicht verwest nach 3 Tagen. Schauen Sie. Die Seele war im Tod. Der Mensch war tot. Christus war tot. Aber Christus sagt hier zu Gott, dem Vater, aber du wirst meine Seele, mich, nicht dem Tode überlassen. Wenn er eine unsterbliche Seele gehabt hätte, würde dieser Aussatz oder dieser Satz überhaupt gar keinen Sinn machen. Tod, auch das ist interessant. Das heißt, du wirst meine Seele nicht dem Tod überlassen. Das Wort Tod ist das Wort Hades im Griechischen. Und es bedeutet nichts weiter als das Grab. Wie das Wort Sheol im Hebräischen das Wort Grab bedeutet. Nun kamen die Griechen daher und haben diese Idee von einem Hades, einer Unterwelt, wo da so die Geister der Verstorbenen herumschwirren. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Das Wort Hades ist der Tod, nichts weiter als der Tod. Das Wort Grab, der Tod. Man stirbt. Man liegt im Grab. Man liegt im Hades sozusagen. In einer Höhle, könnte man auch übersetzen. Matthäus Kapitel 20 und Vers 28. Matthäus 20 und Vers 28. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, auch wiederum aus der Lutherbibel 84, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Wir hatten ja bereits eben gelesen, dass es Christus sein muss, der uns erlöst. Wir können uns selbst nicht erlösen, unser Leben zu einem Lösegeld geben. Aber auch hier interessant, er kam, um sein Leben zu einer Erlösung für viele zu geben. Im Griechischen um seine Seele. Wiederum das Wort Psyche. Um seine Seele zu einer Erlösung für viele zu geben. Aber hier im Deutschen, wenn Sie den Hintergrund nicht kennen, würden Sie nie auf den Gedanken kommen, dass hier gesagt wird, dass Christus kam, um seine Seele zu geben, hinzugeben, dass er stirbt, dass er tot sein würde im Grabe. Und das Gleiche findet sich in Johannes Kapitel 10, die Verse 11 und 17. Johannes 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Lässt seine Seele, Psyche im Griechischen. Der gute Hirte lässt seine Seele für die Schafe. Er lässt sie. Die lebt nicht weiter. Schauen Sie, das gäbe ja auch wiederum keinen Sinn. Dann hat er sie nicht gelassen. Auch in Vers 17. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, weil ich sterbe. Leben wiederum Psyche, dass ich es wieder nehme. In anderen Worten, wenn der Vater ihn auferwecken würde, würde er wieder sein Leben nehmen in dem Sinne. Nicht, dass er nicht tot war und sich selbst auferweckt hätte. Totaler Schwachsinn. Nein, er hat sein Leben dahingegeben, in den Tod, seine Seele in den Tod. Aber seine Seele würde nicht im Tode belassen werden, wie wir gelesen haben, sondern auferweckt werden. Er würde auferweckt werden zu ewigem Leben. Und das Gleiche findet sich in Offenbarung Kapitel 20. Offenbarung Kapitel 20 und Vers 4. Es geht hier um die sogenannte erste Auferstehung der Heiligen, wenn Christus zurückkommt. Und es heißt, ich sah Throne und sie setzten sich darauf und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren, um des Zeugnisses von Jesus willen und um des Wortes Gottes und die nicht angebetet hatten, das Tier und sein Bild und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihr Haupt. Diese, wer ist diese? Die Seelen. Die Seelen. Diese wurden lebendig. Die waren also tot. Tot im Grab. Diese Seelen, die enthauptet worden waren, die getötet worden waren, die wurden wieder lebendig. Und regierten mit Christus 1000 Jahre. Nun, einige sagen, es gibt aber doch diese Vision der Seelen und dem Altar. In Offenbarung 6, schauen wir uns die kurz an, da wird doch von lebenden Seelen gesprochen, die also unter dem Altar Gottes liegen und zu Gott sprechen. Die müssen also dann leben. Also da wird doch hier gelehrt, dass es eine unsterbliche Seele gibt. Nun, lesen wir die Stelle einmal kurz. Offenbarung 6, Vers 9. Ein Martyrium wird hier in dieser Prophezeiung angesprochen. Ein Martyrium wahrer Christen, die aber aus welchen Gründen auch immer nicht so zielstrebig gelebt haben, wie sie hätten leben sollen, vielleicht. Andere sind um der Gerechtigkeit willen getötet worden, selbstverständlich. Es gibt da zwei Kategorien. Es gibt die sogenannten lauwarmen Christen, die das Martyrium der großen Trübsal durchmachen müssen. Es gibt natürlich auch Gerechte, die aus welchen Gründen auch immer ein Martyrium durchmachen müssen, um für Christus zu zeugen. Wie man immer diese Stelle auch sehen will. Offenbarung 6 und Vers 9, da heißt es, und als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen wurde gegeben, einem jeden ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Schauen Sie, das ist eine Vision. In Wirklichkeit sprechen natürlich diese Seelen nicht, die liegen auch nicht unter dem Altar die ganze Zeit hindurch, Hunderttausende von Jahren, was für ein schreckliches Schicksal wäre das. Nein, es ist eine Vision. Und diesen Seelen, die in dieser Vision jetzt sprechen, wie zum Beispiel auch das Blut von Abel spricht, wie das der Hebräerbrief sagt, in einer Vision wird das natürlich dargestellt, figurativ, denen wird gesagt, ihr müsst noch weiter ruhen, eine kleine Zeit. Ihr müsst noch weiter in euren Gräbern sein, bis dann der Zeitpunkt der Auferstehung gekommen ist. Diese Stelle gibt auch nichts für eine unsterbliche Seele her. Das wäre ein schreckliches Schicksal von den Seelen der Gerechten, die da die ganze Zeit in dem Altar da sein müssen und insoweit warten müssen, bis sie dann, das weiß ich, auferweckt werden. Aber die leben ja schon, wenn man das wörtlich nehmen würde. Es ist eine Vision. Und so finden wir auch zum Schluss folgende Stelle, die immer wieder angeführt wird, um angeblich beweisen zu wollen, dass die Seele unsterblich sei. Nun, und diese Stelle ist natürlich in Matthäus Kapitel 10. Und lesen wir diesen Vers 28. Matthäus 10 und Vers 28. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Da werden viele Begriffe hier im Deutschen gebraucht, die sehr missverständlich sein könnten, weil die auch im Griechischen gar nicht so stehen. Aber da wird so eine gewisse Idee verkauft. Zunächst einmal, es heißt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber die Seele nicht töten können. So. Wenn Sie die Parallelstelle in Lukas Kapitel 12 sich anschauen, die Verse 4 und 5, dann lesen wir Folgendes. Lukas 12, Vers 4. Ich sage euch aber, meine Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der, nachdem er getötet hat, auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch. Das Wort für Hölle, in beiden Fällen, das Wort Gehenna. Und das Wort Gehenna beschreibt den feurigen Pfuhl, der in Offenbarung auch näher erläutert wird. Es ist dieser feurige Pfuhl, in den diejenigen, die die unvergebbare Sünde begangen haben, hineingeworfen werden. Also Hölle ist nicht irgendwie eine immerwährende, brennende, tote, marternde Hölle. Es geht hier lediglich um die Tatsache, dass in einem feurigen Pfuhl, dem Gehenna-Feuer, wie es richtig übersetzt sein sollte, diejenigen, die die unvergebbare Sünde begangen haben, verbrannt werden. Ihre Existenz wird ausgelöscht werden. Aber das wird erst geschehen nach dem Millennium, nach dem großen weißen Throngericht, der sogenannten zweiten Auferstehung. Dann kommt es zu der dritten. Alles dies habe ich in der Predigt über das Gericht am Laubhüttenfest näher erklärt. Also es geht hier um die Tatsache, dass der Mensch einem seine Zukunft nicht nehmen kann. Der Mensch kann nur den Leib töten. Darüber hinaus hat er keine Macht. Aber Gott hat die Macht, einen aufzuerwecken von den Toten. Er hat die Macht, einen noch in die Hölle zu werfen, in das Gehennafeuer und einen dadurch zu verbrennen, wenn er sich gegen Gott in totalster Weise aufgelehnt hat, rebelliert hat, mit Hass gegen Gott vorgegangen ist, obwohl er die Wahrheit gekannt hat. Vor dem, sagt Christus, sollen wir uns fürchten. Es heißt, Gott kann Leib und Seele in der Hölle, im Gehennafeuer, verderben. Verderben ist auch irgendwie eine fragwürdige Übersetzung. Das Griechische ist apolumi. A-P-P-O-L-L-U-M-I. Und es bedeutet wörtlich vernichten. Aus der Existenz hinwegtun. Es geht nicht nur um seelisches Verderben, es geht um totale Vernichtung. Schauen Sie, Johannes Kapitel 10 und Vers 28 ist eine Stelle, wo dieses gleiche Wort benutzt wird. Johannes Kapitel 10 und Vers 28. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Das gleiche Wort, umkommen. Apolumi. Sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Es geht hier darum, dass Gott die Macht hat, Leib und Seele, die Gesamtheit des Menschen und seine gesamte Zukunft in die Hölle, das Gehennafeuer, zu werfen, diesen feurigen Pfuhl, damit der Mensch dort dann umkommt, für alle Zeit und Ewigkeit umkommt, vernichtet wird. Denn was geschieht mit denen, die in die Hölle, dieses Gehennafeuer, geworfen werden? Nun, Hebräer Kapitel 10, Vers 27 sagt uns etwas hierzu. Hebräer 10 und Vers 27. Fern ist es, dass man hier von einer immerwährenden Hölle sprechen sollte. Darum geht es nicht. Aber es ist natürlich schon ein schlimmes Schicksal, wenn jemand, der die Wahrheit gekannt hat, dann abfällt von Gott, sich mit Hass abwendet von Gott, die Wünsche, die Gelüste der Welt wieder sucht, die er verlassen hat und so weiter und so fort. Da heißt es hier in Hebräer 10 und Vers 27, derjenige, der mutwillig sündigt, also die unvergebbare Sünde begeht, es heißt hier, erwartet oder für ihn gilt nichts mehr als ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, dieses Gehennafeuer, das die Widersacher verzehren wird. Es geht um Vernichtung, um Umkommen. Verderben im Sinne von Umkommen, vernichten, verzehrt wird. Und wir lesen das gleiche in Matthäus Kapitel 3 und Vers 12. Matthäus Kapitel 3 und Vers 12. Auch hier geht es um das Auslöschen der Existenz. Und wir sollen natürlich uns vor Gott fürchten, wir sollen ihn respektieren, wir sollen ihn ehren, damit es nicht dazu kommt, dass wir in der Hölle, im Gehennafeuer, vernichtet werden. Matthäus Kapitel 3 und in Vers 12, wo Johannes der Täufer sagt, er, Christus, hat seine Wurfscheufel in der Hand. Er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer, diesem Gehennafeuer. Der Mensch kann dieses Feuer nicht auslöschen. Aber natürlich, wenn nichts mehr da ist zu verbrennen, wird es ausgehen. Aber es geht darum, dass die Spreu, also diejenigen, die unvergebbare Sünde begangen haben, die werden verbrannt werden im Gehennafeuer. Und da sollen wir uns natürlich davor in Acht nehmen, dass wir dort nicht landen. Verbrennen. Auch dieses Wort ist interessant, wie es hier in Matthäus 3 und in Vers 12 erwähnt wird. Das Wort hier ist katakaio im Griechischen. K-A-T-A-K-A-I-O. Und das wird auch wie folgt hier benutzt in Offenbarung 18. Es geht um das Schicksal dieses babylonischen Systems, dieser letzten Auferstehung des alten römischen Reiches. Und es wird von Gott vernichtet werden. Und wir lesen auch hier, wie das geschieht. Offenbarung 18 und Vers 8, wo es heißt, darum werden ihre Plagen in einem Tage kommen. Tod, Leid und Hunger und mit Feuer wird sie verbrannt werden. Das gleiche Wort. Denn stark ist Gott der Herr, der sie richtet. Und was wird das Schicksal sein, dieses babylonischen Systems, wenn es mit Feuer verbrannt wird? Hier natürlich figurativ zu sehen. Offenbarung 18 und Vers 21. Figurativ in dem Sinne, dass es nicht um die dritte Auferstehung geht. Es geht nicht um die Hölle. Aber der Sinnzusammenhang ist klar. Offenbarung 13, Vers 21. Ein starker Engel hob einen Stein auf, groß wie ein Mühlstein, und warf ihn ins Meer und sprach. So wird in einem Sturm niedergeworfen die große Stadt Babylon und nicht mehr gefunden werden. Das ist das Schicksal, wenn man verbrannt wird, ausgelöscht wird, vernichtet wird, wenn man umkommt. Man wird nicht mehr gefunden werden. Und das ist genau das, was die Bibel über jene sagt, die in die Hölle, dieses Gehennafeuer, geworfen werden. Ihre Existenz wird ausgelöscht. Im Buch Obadja im Alten Testament. Das ist nicht unbedingt das Buch, das man immer schnell aufschlägt. Es befindet sich vor dem Buch Jona, nach dem Buch Amos. Da gibt es eine interessante Stelle in Vers 16, wo es heißt, denn wie ihr auf meinem heiligen Berge getrunken habt, so sollen alle Heiden täglich trinken. Ja, sie sollen saufen und ausschlürfen und sollen sein, als wären sie nie gewesen. Schauen Sie, als wären sie nie gewesen. Sie werden nicht mehr gefunden werden. Es gibt kein Gedenken mehr an sie. Sie werden ausgelöscht werden. Ihre Existenz wird vernichtet werden. Und Maleachi Kapitel 3 und Vers 19 sagt uns das Gleiche. Maleachi 3 und in Vers 19. Alles dies zeigt uns deutlich, sollte uns deutlich zeigen, eine unsterbliche Seele. Nicht im Traum wird in der Bibel davon gesprochen. Es ist eine griechische, eine heidnische, eine von nicht-christlichen Nationen aufgebaute Idee, die dann Einlass gefunden hat in das sogenannte orthodoxe Christentum, die aber nicht aus der Bibel kommt. Maleachi Kapitel 3 und Vers 19. Denn siehe, es kommt ein Tag, der soll brennen wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth. Und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Weder Wurzel noch Zweig, nichts. Ihre Existenz wird aufhören. Und das ist das, was gemeint ist in Matthäus 10, Vers 28, wenn Gott sagt, fürchtet, oder Christus sagt, fürchtet den Vater, der die Macht hat, euch in der Hölle zu verderben. Im Gehennafeuer, Leib und Seele und Geist, alles, was den Menschen ausmacht, soll und kann durch Gott vernichtet werden, wenn der Mensch die unvergebbare Sünde begeht. Wir sollen uns also nicht vor den Menschen fürchten, die uns lediglich den Leib töten können, aber sonst keine Macht mehr über uns haben, sondern wir sollen Gott fürchten, der eben auch die Macht hat, uns unsere Zukunft, unser Potenzial, ein Gottwesen in seiner Familie zu werden, nicht gewähren kann, nicht gewähren wird, wenn wir uns gegen Gott auflehnen. Und zwar in mutwilliger Weise, obwohl wir die Wahrheit erkannt haben. Und damit ergibt sich klar und deutlich, dass auch im Neuen Testament nichts von einer unsterblichen Seele geschrieben steht. Die Seele, die sündigt, sie wird sterben. Aber die Sünde kann vergeben werden durch den Opfertod Jesu Christi, wenn wir Jesus Christus als unseren persönlichen Erlöser annehmen und an ihn glauben, an das Evangelium vom Reich Gottes glauben, bereut haben von unseren Sünden, uns taufen lassen auf richtige Weise, um den Heiligen Geist zu erlangen, um letztendlich Mitglied zu werden in der Gottfamilie. Ich freue mich, berichten zu dürfen, dass wir dieses Jahr 19 neue Menschen oder Leute getauft haben in den Leib Christi. Dieses Jahr allein. Eine wunderbare Entwicklung, eine wunderschöne Sache, gezeugte Mitglieder in der Familie Gottes zu werden. Aber schauen Sie, die Warnung ist da. Fallen wir nicht ab von der Wahrheit, damit uns nicht das Schicksal ereilt, das denen bevorsteht, die in der dritten Auferstehung im feurigen Pfuhl im Gehennafeuer vernichtet werden. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Ihre Seele, das sind Sie. Sie haben keine unsterbliche Seele. Sie werden nicht weiterleben, wenn Sie sterben. Und Sie können Gott dafür danken, dass das der Fall ist. Oder möchten Sie wirklich für Hunderte oder Tausende von Jahren in einem Fegefeuer darum machen, gefoltert, gemartert werden? Oder in einer Hölle enden? Oder möchten Sie in den Himmel eingehen und gar nicht mal so wissen, was Sie dort tun? Dann sind Sie da irgendwo auf Wolken und spielen Harfen, keinerlei Idee haben von dem, was eigentlich geschieht. Nein, das ist nicht das, was die Bibel Ihnen offenbart. Die Bibel offenbart Ihnen eine wunderbare Zukunft, die durch die Idee der unsterblichen Seele total verschleiert wird. Derjenige, der stirbt, der in Christus stirbt, wartet auf die Auferstehung der Gerechten von den Toten. Im nächsten Augenblick seines Bewusstseins wird er, der gestorben ist, wieder leben. Das ist die wunderbare Nachricht. Das ist die Nachricht, die frohe Botschaft des Evangeliums vom Reich Gottes. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.